Ja, ich möchte auch alle Geschwister ganz herzlich grüßen. Wir hatten gestern allerdings auch einen sehr schönen Tag. Wir durften etwas sehen von der schönen Landschaft. Und wir hatten dann auch noch das große Vorrecht, dass das Wetter auch wirklich für diese Fahrt wie geschaffen war. Wir waren auch dafür sehr dankbar. Wir wollen uns weiter mit dem zweiten Petrusbrief beschäftigen. Wir haben uns heute Morgen schon mit den ersten Versen oder mit dem ersten Abschnitt in 2. Petrus Kapitel 2 beschäftigt. Und ich möchte nur den letzten Abschnitt noch einmal lesen. Ich lese einmal von Kapitel 2, Vers 9 ab, denn wir haben uns heute Morgen daran erinnert, dass wir hier eigentlich so eine gewisse Schwerpunktaussage finden, denn dort heißt es, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Das ist die wunderbare Ermunterung, die der Schreiber dieses Briefes, Petrus, den Gläubigen zuruft. Und man hat auch beim Lesen dieses Abschnitts durchaus den Eindruck, dass diese Botschaft so etwas Besonderes darstellt. Denn das zweite Kapitel ist leider ein ganz, ganz trauriger Abschnitt. Da wird von falschen Propheten geredet, die damals unter dem Volke waren. Und er sagt dann, es werden auch falsche Lehrer unter euch sein. Und dann werden diese falschen Lehrer im Einzelnen beschrieben, wie sie in Erscheinung treten, wie ihre Wirksamkeit ist, damit man doch auch all diese Einflüsse, die hier als kommend vorgestellt werden, beurteilen kann. Ein ganz trauriger Abschnitt, wenn wir dann in Vers 10 weiterlesen. Da heißt es, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Und jetzt kommt diese traurige Beschreibung dieser falschen Lehrer, besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung des Fleisches nachwandeln und die Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige, sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern, während Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil wider sie beim Herrn vorbringen. Dieser aber, wie unvernünftige, natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben, lästern über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecken, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten, welche Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen, indem sie unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie den Weg Balaams nachfolgen, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier, mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel, vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze Worte der Eitelkeit aussprechend locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifung diejenigen an, welche eben oder kaum entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklaven unterworfen. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber wiederum in dieselbe verwickelt überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als, nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespeih und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ich denke, dieser Aussage bedürfen eigentlich gar keiner so großen Erklärung. Und doch ist es gut, dass wir doch auf einige Aussagen einmal etwas näher eingehen. Denn die Frage stellt sich schon, warum gibt der Apostel Petrus eine solche bis in die Einzelheiten hineingehende Belehrung über diese falschen Lehrer? Nun, die Beantwortung dieser Frage finden wir so etwas hier und auch in dem vorhergehenden Abschnitt zwischen den Zeilen. Der Apostel erinnert daran, dass diese Menschen an ganz bestimmten Beweggründen der menschlichen Herzen anknüpfen. Wir haben uns heute Morgen daran erinnert, dass diese Leute sehr stark auf das Gefühl hinarbeiten und dass sie es auch verstehen, so etwas, das Fleisch anzusprechen, die Neigung des alten Menschen. Und das wird hier in sehr deutlicher Weise vorgestellt. Und von daher ist schon eine ganz, ganz große Wachsamkeit notwendig, auch in unserer heutigen Zeit. Dieser Brief spricht ja nicht nur die Situation in der damaligen Zeit an, sondern er hat zweifellos auch eine prophetische Bedeutung. Und wir dürfen und müssen davon ausgehen, dass diese Aussagen auch zum Teil über unsere Zeit hinausgehen. Also hier spricht er auch schon von dem Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Denn das, was hier beschrieben wird, diese traurigen Dinge, die spielen sich alle innerhalb des Christentums ab. Das ist das Erschütternde. Wir haben hier eine ähnliche Aussage und Entwicklung wie im 2. Timotheusbrief. Auch da haben wir so eine Aufzählung von furchtbar traurigen Dingen und wir haben eine Aussage, die eigentlich als Schlüssel betrachtet werden kann, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Das zeigt sehr deutlich, dass all diese bösen, ungöttlichen Dinge mehr und mehr den Zustand und das Verhalten des Christentums bestimmen. Und heute, wenn wir einmal in die Christenheit oder in das christliche Zeugnis hineinschauen, dann haben wir tatsächlich solche Dinge, die uns letztlich zutiefst erschüttern müssen. Aber auf der anderen Seite wird es auch zu einer sehr ernsten Selbstprüfung. Und das sollten wir nicht übersehen. Dass man bei diesen Aussagen auch einmal wirklich ernstlich fragt und prüfen muss. Habe ich nur eine Form? Bin ich nur dem Namen nach Christ? Oder ist auch mein Leben so, wie es sich eigentlich für jemand geziemt, der herausgerufen worden ist durch Gottes Gnade? Der Herr kann retten. Der Herr kann herausretten. Und ich sagte schon, das ist gleichsam ein ganz markantes Wort. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Wir haben in den vorhergehenden Abschnitten zwei Beispiele, wo das praktisch belegt wird. Und zwar ist es einmal Noah, der in jener Zeit heraus oder hindurch gerettet wurde, weil er Gnade gefunden hatte in den Augen Gottes. Das finden wir doch im ersten Buch Mose. Noah aber fand Gnade oder Gunst. Und Gott gab ihm dann den Auftrag, eine Arche zu bauen. Und da durfte er die wunderbare Rettung, Errettung des Herrn erleben und erfahren. Das zweite Beispiel, auf das er hinweist, spricht von Lot. Lot, wir wissen, der mit Abraham ausgezogen war, der aber sehr stark vom irdischen Denken geprägt wurde. Es ist schon der Mühe wert, sich einmal mit seiner Geschichte zu beschäftigen. Man hat fast den Eindruck, dass jener Weg, den er zusammen mit Abraham nach Ägypten gemacht hatte, so sein Leben ganz entscheidend geprägt und bestimmt hat. Während Abraham zurückkehrte, und zwar wieder bis an den Ort, wo er vorher gewesen war, und wir dürfen mit Recht sagen, auch diesen traurigen Weg nach Ägypten verurteilt hat, sehen wir bei Lot etwas ganz anderes. Es gibt einen Schlüsselvers, und zwar im 1. Mose Kapitel 13. Wir kennen gewiss alle die Geschichte, soweit wir mit der alttestamentlichen Geschichte vertraut sind, dass es zu einem Streit kam zwischen den Hirten Lots und den Hirten Abrahams. Also nicht Abraham und Lot haben sich gestritten, die Hirten haben sich gestritten. Lot ließ das Ganze ziemlich kalt, während Abraham doch sehr ungehalten war. Und er machte Lot dann auch Vorwürfe und sagt, lass doch kein Streit sein. Denn damals wohnte man angesichts der Bewohner des Landes doch zusammen. Mit anderen Worten, was für ein Zeugnis. Wir wissen, wie Abraham bereit war, einem Lot den Vortritt zu geben. Wähle, was du haben willst. Und Abraham und Lot, heißt es, hob seine Augen auf. Und er sah die bewässerten Jordanebene. Und sie waren wie Ägypten, wie der Garten Gottes. Ich denke, diese Aussage ist sehr bezeichnend. Also für Lot war Ägypten wie der Garten Gottes. Merken wir, da lebte sein Herz. Er war äußerlich gewiss von Ägypten zurückgekehrt, aber innerlich nie. Innerlich lebte er nach wie vor dort. Und darum wurde er auch von dem angezogen, was er sah. Und dann quälte er später seine gerechte Seele von dem, was er in Sodom erlebte. Aber er hatte nicht mehr die Kraft, eine klare Trennung zu vollziehen. Und das ist das Verhängnisvolle im Leben vieler Gläubiger, auch in unserer heutigen Zeit. Die gewisse Verbindungen aufnehmen und pflegen und oft sogar die Entschuldigung bringen, dass sie hier große Möglichkeiten haben, dem Herrn zu dienen. Nur tun sie es nicht, weil sie überhaupt keine Kraft haben. Sie quälen sich laufend. Aber anstatt eine klare, konsequente Haltung zu beziehen und eine Kehrtwendung zu vollziehen, bleiben sie dort. Auch Lot wäre umgekommen, wenn Gott ihn nicht errettet hätte und herausgerettet hätte. Wir wissen, wie viel Mühe das sogar für Gott bedeutet hat, für die Engel, einen Lot dort herauszuholen. Hier wird das als Beispiel vorgestellt. Der Herr weiß, die Gottseligen aus den Versuchungen zu erretten. Er weiß das. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet nicht, dass er das kann. Zweifellos kann er das auch. Aber das ist nicht der Sinn dieser Sache, dieses Wortes hier, sondern hier liegt eigentlich eine tiefere Bedeutung. Er weiß das, wie man das kann. Und er weiß auch, wann das notwendig ist. Mit anderen Worten, wir dürfen hier von dem Herrn erwarten, dass er über allem steht. Es wird keine Situation geben, auch in unserem Leben, die so groß würde, wo die Hilfe und die Kraft des Herrn nicht noch größer ist. Und das ist wohl eigentlich das, was Petrus sagen will im Blick auf die Gefahren, die hier aufgeschrieben werden. Wir dürfen mit dem Herrn rechnen. In einer ganz schweren und traurigen Zeit, die dann hier beschrieben wird, und hier haben wir dann die Kennzeichen dieser falschen Lehrer. Erstens, welche in der Lust der Befleckung dem Fleische nachwandeln. Wir haben im Judasbrief, es ist der letzte Brief, den wir im Neuen Testament haben, ähnliche Aussagen. Und hier wird das vielleicht noch deutlicher gesagt. Und zwar haben wir hier in diesem Wort, in der Lust der Befleckung des Fleisches, Hinweise auf unnatürliches Leben und Verhalten im geschlechtlichen Bereich. Das war die große Sünde auch von Sodom. Und heute haben wir diese Entwicklung zum Teil sogar im Christentum, wo sie nicht nur geduldet wird, zum Teil sogar gefördert wird. Soweit ist man im christlichen Denken gesunken, dass man meint, hier jener Entwicklung Vorschub zu leisten, die damals das Heidentum bestimmt hat. Und wo es im Römerbrief Kapitel 1 heißt, dass es eine Folge des Dahingegebenseins ist. Das ist sehr bezeichnend. Dreimal wird diese Aussage im Römerbrief erwähnt. Darum hat Gott sie dahingegeben. Und jedes Mal hören wir, dass es tatsächlich ein ungöttliches, unnatürliches und unsittliches Verhalten ist. Von daher dürfte man oder müsste man sogar sagen, was wir heute erleben, ist schon Gericht. Natürlich noch nicht das Endgericht. Aber was wir erleben, ist schon Gericht. Gericht Gottes. Als zweites, und die Herrschaft verachten. Das Wort Herrschaft hat hier auch den Sinn von Würde oder Gewalten. Wenn wir hier die Stelle aus dem Judasbrief hinzunimmt, wir haben doch den gleichen Gedanken, dann wird diese Aussage nicht nur auf das Göttliche angewendet, sondern auch auf das satanisch-teuflische. Satan ist auch eine Gewalt. Und wir lesen sogar im Judasbrief, dass der Erzengel Michael nicht ein lästerndes Wort ausgesprochen hat, als er mit dem Teufel Wortstreit führte um den Leib Mose. Wir wissen nicht, was sich dort im Einzelnen ereignet hat, aber wir müssen davon ausgehen, dass es eine göttliche Offenbarung gab oder gegeben hat, im Blick auf dieses Ereignis. Und was Judas herausstellen will, ist einfach die Tatsache, der Erzengel Michael hat kein lästerndes Wort Satan gegenüber ausgesprochen. Und was erleben wir heute? Wie wird diese Macht verlästert? Wie wird sie lächerlich gemacht und damit zweifellos in Frage gestellt? Denn was man lächerlich macht, nimmt man nie ernst. Das ist eine Feststellung, die man immer wieder machen kann. Was man so lächerlich hinstellt, das nimmt man im letzten, im tiefsten Grund gar nicht ernst. Und so ist es auch mit der Gewalt, von der hier geredet wird. Als drittes, verwegen. Man meint, man wäre die Leute, und darüber brauchen wir eigentlich wenig zu sagen. Sie lästern Herrlichkeiten. Engel, die an Stärke und Macht größer sind, sie haben nicht ein lästerndes Urteil ausgesprochen. Es wird dann im Einzelnen beschrieben, wie diese Leute zu verstehen sind. Und ich denke, was hier gesagt wird, macht eigentlich doch deutlich, dass es nicht wiedergeborene Menschen sein können. Es heißt hier, unvernünftige, natürliche Tiere geschaffen zum Fangen und Verderben. Eine solche Aussage wird nie auf Gläubige, auf wiedergeborene Menschen angewendet. Sie werden nie verglichen mit unvernünftigen, natürlichen Tieren. Hier haben wir Menschen, die kein wirkliches Leben aus Gott haben, aber den Eindruck erwecken, eine Form der Gottseligkeit haben. Zweitens fehlt ihnen auch die klare Kenntnis und Erkenntnis. Sie lästern über das, was sie nicht wissen. Da fehlt überhaupt der klare Blick oder die klare Gotteskenntnis. Wenn man keine klare Gotteskenntnis hat, dann kann man Gott auch einmal nicht dienen und andererseits ist man sich auch gar nicht bewusst, mit wem man es zu tun hat. Welche eine eintägige Schwelgerei für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecken, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten, irdisch gesinnt. Denken wir an den Philipperbrief, deren Gott der Bauch ist, die auf das Irdische sinnen, aber deren Ende Verderben ist. Hier merken wir, geht es um das rein irdisch Gesinntsein. In der nächsten Aussage wird deutlich zum Ausdruck gebracht, welche Augen voll Ehebruch haben, von der Sünde nicht ablassen, indem sie unbefestigte Seelen anlocken. Lieben, wenn man von der Sünde nicht ablässt, dann ist das ein ganz klarer Beweis, dass man in der Sünde verharrt. Die Buße fehlt. Und wo keine Buße stattfindet, keine echte Buße, gibt es auch keine Änderung. Gibt es auch keine Sinnesänderung. Der Jesus sagt das einmal ganz klar. Ein Baum erkennt man immer an der Frucht. Und auch eine Buße erkennt man an der Frucht. Nicht an den Worten. Der Jesus sagt das damals, oder Johannes, der Täufer sagt es den Pharisäern. Bringet der Buße würdige Frucht, die fehlte. Und die fehlt heute auch oft. Man spricht von Buße, aber das Leben geht genauso weiter, wie es vorher gegangen ist. Und das ist keine Buße. Buße bedeutet Sinnesänderung. Und wenn man den 2. Korintherbrief hinzunimmt, wo Paulus auch von der Buße redet, dann muss man auch sagen, Buße ist auch mit einer ganz großen Traurigkeit verbunden. Der Apostel spricht von einer zweifachen Traurigkeit. Von der Traurigkeit der Welt, die führt zum Tode. Aber auch ein gottgemäß betrübt sein, das führt zum Leben. Leben eine Buße, die nicht mit einer Traurigkeit verbunden ist, ich möchte bezweifeln, ob es überhaupt eine Buße war. Denn man kann sich über ein sündiges Leben nie freuen. Das muss immer eine Reaktion bei uns hervorrufen. Aber hier blieb man genau das was man war, änderte sich überhaupt nicht. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Frucht macht einen Baum immer offenbar. Man kann einen Baum nicht immer an den Blättern unterscheiden. Wir wissen ja, manche Bäume haben ungefähr die gleichen Blätter. Aber wenn die Früchte kommen, dann gibt es überhaupt kein irgendwie Vertun im Blick, um welchen Baum es sich handelt. Denn einen Apfel kann man schon von einer Birne unterscheiden. Das kann selbst der, der keine Ahnung von den Bäumen hat. Ich denke, das will auch Gottes Wort sagen. Die Frucht macht das ganz klar und ganz deutlich. Hier wird dann noch ein weiteres Zeugnis ausgestellt, und zwar in den nachfolgenden Versen 15 und 16. Und vielleicht könnte man diese Belehrung oder diese Aussage überschreiben: Diese Menschen sind auch unbelehrbar. Die lassen sich überhaupt nicht belehren. Das hat Gott sogar noch nicht einmal fertig gemacht. Und zwar macht er das deutlich an einem Manne, dessen Geschichte wir im 4. Buch Mose finden. Es ist die Geschichte Bileams. Und dieser Mann wird im Neuen Testament, ich glaube, 3 oder 4 Mal erwähnt. Und zwar immer als warnendes Beispiel. Und von daher ist es vielleicht einmal angebracht, einige Gedanken zu diesem Prophet Bileam zu sagen. Manchen wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein wie mir. Als ich mich zum ersten Mal mit der Geschichte dieses Propheten beschäftigt habe, kam ich etwas in innere Schwierigkeit. Und wahrscheinlich kommt jeder so etwas in Schwierigkeiten, wenn man die Geschichte liest. Und zwar einfach deshalb, dieser Mann ging und fragte Gott. Gott sagt nein. Er ging zum zweiten Mal, wir werden später noch einmal darauf zurückkommen, und dann sagt Gott ja, und dann ging er, und dann stellt Gott sie ihm den Weg, und es heißt sogar, und Gott war erzürnt, dass er ging. Obwohl er ihm, wir würden heute sagen, grünes Licht gegeben hat zu gehen, und trotzdem war Gott erzürnt. Warum war Gott erzürnt? Ich sage noch einmal, man muss die Geschichte genau lesen. Warum ging es überhaupt? Israel war auf dem Wege in das Land Kanaan. Und es berührte auf diesem Wege auch das Gebiet von Moab. Die Moabiter hatten ganz klar erkannt, mit dem Volk werden wir nicht fertig. Hinter diesem Volk steht ein ganz mächtiger Gott. Und darum wählte Balak, der damals die Führung im Volke Moab hatte, einen Weg. Er hatte von einem Propheten gehört, Bileam, und er sandte eine Botschaft, eine Abordnung zu diesem Prophet mit der Aufforderung: Bileam, da kommt ein Volk, wir werden nicht mit dem Volk fertig, das Volk Israel, komm herüber und verfluch uns das. Er war der Meinung, wenn der Prophet das verflucht, dann ist es verflucht. Dann werden wir mit dem fertig. Und hier beginnt schon die eigentliche merkwürdige Geschichte. Wenn Bileam wirklich ein Prophet Gottes gewesen wäre, dann hätte er schon sofort dieser Abordnung sagen müssen: Liebe Leute, dieses Volk ist gesegnet, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da werde ich euch nie unterstützen, dieses Volk zu verfluchen. Und was macht er? Ich werde einmal Gott fragen, ob ich mit euch gehen darf. Und dann frug er Gott und Gott sagt ihm: Geh nicht mit. Und dann kommt er wieder zurück. Und dann sagt er dieser Abordnung: Gott erlaubt das nicht, dass ich mit euch gehe. Merken wir, was schon in der Antwort liegt. Gott erlaubt das nicht. Mit anderen Worten, ich hätte es vielleicht getan. Aber Gott will das ja nicht. Dann kehren diese Leute zurück und dann sendet Balak eine geehrtere Abordnung mit größerem Lohn wieder zu Bilia. Und da wäre doch eigentlich die Entscheidung klar gewesen. Da hätte doch Bileam sagen müssen, ihr könnt bringen, was ihr wollt. Und ihr könnt mich so oft besuchen, wie ihr wollt, die Sache ist erledigt. Das kommt nie in Frage, dass ich ein Volk verfluchen werde, das Gott gesegnet hat. Aber als er dann diesen Wahrsagerlohn sah, da sagt er, ich kann es nicht, selbst wenn ihr mir ein Haus voll Silber und Gold bringt. Aber ich will doch noch mal fragen. Und dann geht er zum zweiten Mal. Und dann sagt Gott, geh. Und das kann man oft nicht verstehen. Dass Gott das erste Mal Nein sagt und das zweite Mal Ja sagt. Und das ist die Geschichte vieler Menschen in unserer Zeit. Die wissen ganz genau, Gott hat Nein gesagt. Aber da ist man ja nicht mit zufrieden. Man hat ja Vorstellungen. Die will man verwirklichen. Und dann geht man so lange und fragt so lange, bis man plötzlich die Antwort hat, geh. Und es ist durchaus möglich, dass Gott selbst die Antwort so gibt. Und das kann man vielleicht nicht verstehen. Ändert sich Gott denn? Lieben, Gott bleibt nach wie vor derselbe. Aber wenn er Ja sagt, dann nur, um dem Propheten die Möglichkeit zu geben, dass er durch die Erfahrungen belehrt wird im Blick auf die Torheit seines Weges. Und jemand hat einmal drastisch gesagt, auch heute gibt es viele, die kann man nur mit einem Esel belehren. Und da reicht ein Esel noch nicht aus. So war das bei Bileam. Der reichte nicht aus. Er ging weiter. Und wie war sein Ende? Leben, er gab sich nicht damit zufrieden. Er konnte nie das Volk verfluchen. Unmöglich. Er musste es sogar segnen. Und so nahmen sie Abschied. Balak und Bileam. Und bei diesem Abschied sagte Balak zu Bileam, ich hätte dich sehr geehrt, wenn du mir das Volk verflucht hättest. Aber jetzt kann ich das nicht. Gott hat dir den Lohn vorenthalten. Aber damit hat Bileam sich nicht zufrieden gegeben. Das hat ihn gewurmt. Er wollte doch das Haus voll Silber haben. Auf dem geraden Weg konnte er es nicht erreichen. Und hier müssen wir jetzt die neutestamentlichen Aussagen hinzunehmen. Und sie offenbaren eigentlich das Traurige, das Furchtbare, was im Herzen dieses Mannes gewesen ist. Denn er ging heimlich hin und machte einem Balak den Vorschlag, du musst das Volk zum Götzendienst einladen. Auf dem Wege kannst du das ganze Volk zugrunde richten. Denn dann gehen sie einen Weg, der nicht nach den Gedanken Gottes ist. Es kommt zu ungöttlichen Verbindungen. Und das widerspricht dem Grundsatz ihrer Stellung. Und Bileam hat das getan. Und Balak hat es auch getan. Und wir wissen, dass es zu einer ganz großen Plage im Volke Gottes kam. Und die Schreiber im Neuen Testament übernehmen diesen Grundsatz und sagen, so etwas gibt es auch in der Entwicklung der Christenheit. Wir haben einige Aussagen hier bei Petrus im Judasbrief, und im Sendschreiben an Pergamos. Und dort wird sogar von einem Lehrgrundsatz geredet. Aber ich habe, dass du die Lehre Bileams duldest, welcher damals das Volk veranlasst hat, zum Götzendienst und zur Unzucht. Du duldest diese Lehre. Worin besteht die Lehre? Dass man sich verbindet mit ungöttlichen Dingen. Dass man einen Weg geht, der nicht nach den Gedanken Gottes ist. Pergamos wird bestimmt durch zwei Lehren, Lehrgrundsätze, die dort geduldet werden. Es war einmal die Lehre der Nikolaiten. Wir wissen heute nicht, worin die Lehre bestanden hat. Aber das eine dürfen wir mit Bestimmtheit sagen, dass es eine Entwicklung gewesen ist. Denn in der ersten Gemeinde, im Sendschreiben an Ephesus, wird davon den Werken der Nikolaiten geredet. Und in Pergamos von der Lehre. Aus bestimmten Werken entwickelte sich eine Lehre und sie wurde geduldet. Viele sind der Meinung, dass die Bedeutung im Namen zu finden ist. Der Name bedeutet auch so viel wie Volksbeherrscher. Und vieles deutet darauf hin, dass man hier vielleicht einen Hinweis hat auf die Teilung und Trennung in sogenannte Geistliche und Laien, die bis heute das kirchliche, religiöse Leben bestimmen. Da gibt es immer zwei Gruppen. Da gibt es die Geistlichen und da gibt es die Laien. Und das entspricht in keiner Weise den Gedanken Gottes. Und die zweite Lehre, die Lehre Bileams, war die Lehre der Vermischung. Und das ist ein ganz entscheidender Grundsatz, der die Endzeit bestimmen wird. Die Vermengung und Vermischung zwischen den göttlichen und den heidnischen Grundsätzen. Darum stellt auch Paulus im 2. Korintherbrief die berechtigte Frage, was hat Christus mit Bileam zu tun? Der Gläubige mit einem Ungläubigen. Der Tempel Gottes mit dem Götzentempel. Das war die Gefahr damals schon. Und wo stehen wir heute? Meine Lieben, was sind das heute für Bewegungen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen? Wir sprechen von der sogenannten ökumenischen Bewegung. Gleichsam diese Vereinigung aller religiösen Bewegungen unter ein Haupt. Ist das nach den Gedanken Gottes oder ist das die menschliche Zielsetzung, die letztlich enden wird in dem, was in Offenbarung 18 beschrieben wird, unter einem bestimmten Namen, in dem schon die Verwirrung zum Ausdruck kommt. Und das ist Babylon. Leben Babel bedeutet Verwirrung. Und wir finden das am Ende in der Offenbarung angewendet auf das religiöse Leben. Da weiß niemand mehr, wo er dran ist. Da versteht keiner mehr was. Ich denke, das ist die Entwicklung, die wir heute erleben. Und hier werden wir schon darauf hingewiesen. Er war unbelehrbar. Selbst ein Lasttier, selbst ein Esel konnte ihn nicht überzeugen. Wir sehen, er hatte ein bestimmtes Ziel. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Sie haben stolze Worte. Sie versprechen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Und genau das ist ein Grundsatz unserer Zeit. Freiheit. Ich denke, im vergangenen Jahrhundert wurde die entscheidende Weichenstellung vollzogen. Freiheit Brüderlichkeit. Wir kennen die Grundsätze. Sie bestimmen und versuchen heute auch Eingang zu finden in das christliche Denken. Und das Traurige und Furchtbare. Man ist sogar in der Lage, diesen Grundsatz biblisch zu begründen, indem man behauptet, dass Paulus das schon ganz klar bezeugt hat. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Aber was ist das für eine Freiheit? Wir merken, dass diese Leute nie den Galaterbrief richtig gelesen haben. Denn dann hätten sie ja auch die nächste Stelle lesen müssen, wo von der Freiheit auch geredet wird und gesagt wird, Brüder, betrachtet die Freiheit nicht als einen Anlass für das Fleisch. Für das Fleisch, das heißt für unsere alte Natur, kann es nie Freiheit geben. Das ist unmöglich. Und zwar deshalb nicht, weil das Fleisch verurteilt ist im Tode Jesu Christi. Von daher kann man ja nicht sagen, das Fleisch hat eine Freiheit. Das Fleisch gehört in den Tod. Und wenn wir das mit Christus gestorben sein nicht verwirklichen, dann kommt das Fleisch, dann wird es wirksam. Und hier verspricht man Freiheit. Aber welche Freiheit? Das ist nicht die Freiheit des Geistes. Das ist die Freiheit des Fleisches, die hier vorgestellt wird. Und selbst sind die Leute Sklaven. Versklavt in den Leidenschaften und Lüsten. Denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das sagte der Jesus schon damals den Juden. Sie beriefen sich auf ihre Freiheit. Und der Herr musste ihnen sagen, das stimmt doch gar nicht. Ihr seid Knechte. Und er muss sogar so weit gehen, dass er sagt, ihr seid Knechte der Sünde. Und daraufhin kamen sie ja mit diesem Argument, wir sind niemandes Knechte. Sie merkten gar nicht, dass sie zweifach verknechtet war. Einmal unter ihre Leidenschaften und Lüste und sie waren andererseits auch Knechte der Römer. Sie konnten sowieso nichts machen, was sie wollten. Aber so blind. Sie sprachen von Freiheit und merkten gar nicht, dass sie gebunden waren. Und genau das erlebt man heute auch. Wie viele reden heute von Freiheit und wissen überhaupt nicht, wie gebunden sie sind. Dass sie Sklaven gewisser Vorstellungen und Leidenschaften sind. Und dass sie überhaupt nicht die Kraft haben, da herauszukommen aus diesen Bindungen. Der Apostel wendet diese Aussagen hier auf diese falschen Lehrer. Und er sagt hier ein ganz ernstes Wort. Er sagt oder weist darauf hin, denn wiederum in die werden sie verwickelt, und es wäre ihnen besser gewesen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Sie hatten das erkannt, aber es war nie zu einer echten Sinnesänderung gekommen. Man hatte eine Form angenommen. Aber es war nie das Leben da gewesen. Tatsächlich hat es in der Entwicklung des Christentums eine Zeit gegeben, und zwar mit der Anerkennung des Christentums als Staatsreligion. Dann nahm man diese Form auch an, ohne dass man innerlich etwas erlebt hat. Und das ist geblieben bis heute. Wie viele nehmen eine christliche Form an, haben aber nie eine Wiedergeburt erlebt. Ich denke, die letzten Beispiele oder die letzten Aussagen hier in diesem Kapitel machen das sehr deutlich. Und zwar vergleicht er diese Leute einmal mit Hunden. Und wir wissen, dass dieser Ausdruck Hunde nie auf die Gläubigen angewendet wird. Der Apostel spricht auch von Hunden. Aber er wendet ihn auch auf solche Leute an, die damals die Zerschneidung einführten oder bemüht waren, Spaltungen hineinzubringen. Er braucht noch ein anderes Bild. Und zwar ein sehr drastisches Bild. Er spricht von einer Sau, von einem Schwein. Und tatsächlich, ein Schwein verändert sich nie. Das kann man waschen, das kann man schmücken, wie man will. Sobald das Schwein irgendwie so einen Dreckhaufen sieht, ist es sofort wieder da drin. Und das ist das Bild, das der Apostel hier gebraucht. Es ist ein drastisches Bild, aber es trifft zu. Man hat oft mit Recht gesagt, es ist hier ein Hinweis auf die Gesinnung. Denn unser Leben wird von der Gesinnung bestimmt. Ich möchte auch hier einmal ein anderes Bild vorstellen. Es gibt zum Beispiel einen ganz großen Unterschied zwischen der Haltung und Einstellung eines Schafes und eines Schweines. Das weiß jeder, der etwas mit der Landwirtschaft zu tun hat. Ein Schaf von seiner ganzen Haltung her wird versuchen, um so den Dreckhaufen herumzugehen. Man muss schon Gewalt anwenden, wenn man es so in einen schmutzigen Pfuhl hineinbringen will. Während ein Schwein immer mit Freuden da hineingeht. Das ist seine Sinnung, das ist seine Welt. Man könnte es so einmal sagen. Da ist er zu Hause. Mein Lieben, das ist der alte Mensch ist zu Hause. Im Schmutz und Dreck. Das entspricht seiner Gesinnung. Aber wir haben eine neue Gesinnung. Die Gesinnung Jesu Christi. Das schließt nicht aus, dass wir auch als Gläubige Fehltritte tun können. Aber wenn man sich da wohl fühlt, dann muss man schon mit Recht fragen, dann stimmt was nicht. Dann kann was nicht stimmen. Und das will Petrus hier durch dieses Beispiel sagen. Wie ein Schwein, das man gewaschen hat. Meine Lieben, was hat man dann gewaschen? Nur das Äußere. Bei einem Schwein kann man kein Herz waschen. Das geht gar nicht. Da kann man nur äußerlich was sauber machen. Da kann man nur äußerlich was verändern, aber nie das Herz. Und das ist das, was wir brauchen. Ein neues Herz. Und wenn man ein neues Herz hat, hat man auch eine neue Gesinnung. Und das will Gott uns schenken in seiner großen Gnade. Und vielleicht möchte ich einmal hier zum Schluss die Frage stellen, haben wir alle ein neues Herz oder sind wir nur so äußerlich etwas zurechtgemacht worden? Wissen wir um diese Wohnung des Heiligen Geistes in unseren Herzen? Oder um mit dem Apostel Paulus zu reden, wissen wir, dass Christus in unseren Herzen lebt? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht nur das Äußere, das Herz muss erneuert werden. Und wenn das neu ist, dann wird auch das Leben neu. Und dann fühlt man sich nie mehr wohl in diesem Schmutz und in diesem Dreck, in dem man vielleicht früher sogar einmal gewesen ist.